Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Unser Pastor ist heute nicht anwesend hier. Und so bin ich eingesprungen, als ich dann sagte, ich mache das. War es mir schon bewusst, worum es hier eigentlich geht in Sprüche. Und ich weiß nicht, ob ihr schon ein bisschen weiter gelesen habt, in Sprüche 1. Wir haben ja vorhin schon so gelesen über den Hauptvers dieses Buches. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht werden verachten nur die Narren. Das ist jetzt Vers 7 aus Kapitel 1. Und das ist sozusagen das, was die Betonung hier ist in Sprüche. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, der Weisheit. Es geht um Weisheit. Es geht um Erkenntnis. Es geht, den Herrn zu erkennen. Und das Interessante ist, dass Salomo hier als erstes über die Kindererziehung spricht. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt die erfahrungsreichste Person über Kindererziehung. Und deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass ich ein Wesen von hier weitergeben kann. Und sowohl alle Eltern hier, so aber auch die Kinder mit hineinnehmen kann. Kinder, ich meine auch die größeren Kinder, ich spreche nicht nur von den kleinen Kindern, dass wir zusammen aus dem Wort etwas schöpfen werden können. Es ist interessant, für die Kindererziehung brauchen wir Weisheit. Das wusste Salomo. Und er hatte, glaube ich, eine ziemlich große Familie gehabt. Wenn er 1000 Frauen irgendwo hatte, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, so gab es sicherlich so einige Nachkommen von ihm. Und wahrscheinlich hat er so einiges an Erfahrung gewonnen im Laufe seines Lebens und schreibt deswegen über dieses Thema. Und er sagt, für die Kindererziehung brauchen wir Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, der Erkenntnis. Und für die Kindererziehung wird Weisheit gebraucht, wird Erkenntnis gebraucht. Und deswegen schreibt er jetzt dieses weiter hier. Und ich lese es erstmal. Und hier heißt es in Vers 8, und ich lese Vers 8 und Vers 9. Und hier heißt es, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters, und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Ich wollte so drei Hauptpunkte machen. Das ist in der Predigt sehr oft gut, dass man so bestimmte Punkte hat, und drei Punkte, das habe ich damals noch in der Bibelschule gelernt, ist eine gute Zahl, und ich werde auch drei Hauptpunkte haben, aber wahrscheinlich 1000 Nebenpunkte. Und ich wollte zuerst an die Eltern sprechen. Ihr Jüngeren, ihr könnt euch die Ohren zustopfen, wenn ihr wollt. Ich könnte aber auch gerne mithören. Wenn es hier heißt, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter, dann ist es einfach zuerst wichtig, dass die Eltern ein aufrichtiges Leben vor dem Herrn führen. Ihr könnt den Kindern nicht versuchen, etwas beizubringen, wenn ihr es nicht selber tut. Das ist sinnlos. Das bringt einfach gar nichts. Viel Worte machen, bringen gar nichts in der Erziehung der Kinder. Ihr müsst es vorleben. So ist auch deswegen mein erstes Wort an die Eltern. Wenn jemand lehren will, und das passiert in der Familie, das passiert von Eltern zu Kindern, dann muss er selber Lernender sein. Wir dürfen niemals aufhören, selbst zu lernen. Wir haben bei uns bei der Intermission im Vorstand einen Professor, Doktor natürlich. Und der Professor, er hat jetzt seinen Lehrdienst aufgegeben und will sich der Forschung weiter widmen. Er ist jetzt im Rentenalter, aber er sagt, lehren will ich nicht mehr, aber ich will nicht aufhören zu forschen. Es ist einfach wichtig, dass wir das im Blick haben. Wir müssen immer wieder selbst lernen. Wir müssen immer wieder Gott suchen. Wenn es um christliche Erziehung geht, dann müssen wir immer wieder selbst Gott suchen. Selbst in dem Wort forschen. Sonst sollten wir lieber den Unterweisungsdienst aufgeben. Menschen werden es merken, ob wir Lernende sind, wenn wir andere belehren. Wir müssen selber Lernende sein. Und wir müssen als Gemeinde, das gilt auch für die ganze Gemeinde, das gilt auch für die Einzelnen, wir müssen auch Hörende sein. Wir müssen auf Gott hören. Ich habe jetzt nicht längst die Offenbarung gelesen. Und in den Sendschreiben ist es sehr interessant. Da gibt es einen Satz, der immer wieder wiederholt wird. Und dieser Satz, der lautet, und der steht meistens ganz am Ende der Sendschreiben, dass wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist bei jeder Sendschreibe so geschrieben. Wir müssen Hörende sein. Wir müssen auf den Geist Gottes hören. Wir müssen immer wieder selber diejenigen sein, die sagen, Herr, sprich zu mir, lehre mich, ich will auf dich hören. Wir leben in einer echt gefährlichen Zeit, wo wir antiautoritär erzogen werden und es oft sehr schwer ist, Autoritäten zu folgen. Der Kanzler, die Kanzlerin, der Präsident, die werden demokratisch gewählt. Wir sind sehr auf Demokratie eingestellt. Aber Gott ist nicht König. Ja, Gott ist König. Er ist nicht Präsident, er ist nicht Kanzler. Er ist König, er ist Herr. Und er spricht deswegen zu uns. Er hat das Recht, zu uns zu sprechen. Als König, als Herr. Wir sind die Untergebenen. Wir, wie gesagt, leben in einer Welt, wo wir gelernt haben, demokratisch Sachen zu entscheiden. Aber Gott ist nicht so. Er möchte, dass wir auf ihn hören. Es geht ihm nicht um demokratische Entscheidungen. Sein Wort ändert sich einfach nicht. Auch wenn wir demokratisch jetzt entscheiden sollten, wir wollen es anders haben. Sein Wort bleibt bestehen. Gott bleibt derselbe. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird sich niemals verändern. Er wird sein Wort auch niemals an uns verändern. Er spricht zu uns. Und wir tun gut daran, wenn wir als Gemeinde hören, wenn wir als Einzelne hören, was Gott gerade uns zu sagen hat. Und so sollten die Eltern Vorbilder dessen sein. Vorbilder im Hören auf Gottes Wort. Wenn du selber nicht Zeit dir nimmst, das Wort Gottes zu lesen, im Wort Gottes zu forschen, dann kannst du deinen Kindern nicht sagen, dass sie es tun sollten. Wir müssen selber Hörende sein. Wir müssen selber Zeiten haben. Sehen die Kinder, deine Kinder, sehen sie das in deinem Leben, dass du ein Verlangen hast, Gott mehr kennenzulernen. Sehen die Kinder deinen Eifer für ihn. Und das ist jetzt nicht nur am Sonntag, um zum Gottesdienst zu kommen. Vielleicht, wenn ihr ein bisschen noch sogar zur Spätzeit euch beeilt, um zum Gottesdienst rechtzeitig noch zu kommen. Nein, im täglichen Leben sehen eure Kinder das in euch, dass ihr wirklich auf Gott hört. Sehen eure Kinder Nachfolge in eurem Leben. Ihr möchtet gerne, dass eure Kinder euch folgen. Ja, sie tun das. Aber sehen sie auch Nachfolge, Christi Nachfolge in eurem Leben. Sehen sie, dass ihr das tut, was im Wort Gottes geschrieben steht. Es ist einfach so wichtig, dass wir in diesem Vorbilder sind. Dass die Kinder es sehen, dass ihr für sie kämpft. Dass die Kinder hören, dass ihr für sie betet. Ich erinnere mich noch immer und höre das immer noch so gut, wie meine Eltern immer wieder am Abend für die Kinder gebetet haben. Wir waren im Schlafzimmer, vor dem Schlafengehen haben sie gebetet und sie haben für alle Kinder gebetet. Wissen die Kinder, dass ihr für sie betet, dass ihr sie auf Gebetshänden trägt? Sehen sie, wie gesagt, Nachfolge in eurem Leben. Sehen Sie, dass ihr euch Zeit für das Wort Gottes nehmt. Sehen Sie, dass ihr Vorbilder seid im Umgang miteinander als Ehepartner. Es gibt Kinder, die hören, wie sich ihre Eltern dauernd streiten. Was meint ihr, was diese Kinder für ihr Leben mitnehmen? Wenn sie die Eltern streiten, hören. Ja, es gibt natürlich Auseinandersetzungen zwischen Ehepartnern. Wir sind doch alle so verschieden. Jeder von uns sieht Sachen auch vielleicht ein wenig anders. Auch in der Erziehung, das ist einfach so. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht erfahren. Aber ich weiß, dass es so ist. Ich höre es in der Seelsorge, ich höre es immer wieder. Aber lasst es doch nicht vor euren Kindern hören, dass ihr mit einigen Sachen nicht gleicher Meinung seid. Sie sollten Liebe zwischen euch sehen. Sie sollten sehen, dass ihr Jesus liebt und deswegen auch einander ertragen und tragen könnt. Das ist so wichtig, dass wir Vorbilder im Umgang miteinander sind. Es ist so wichtig, dass wir Vorbilder im Umgang mit den Kindern sind. Dass wir das, was wir den Kindern beibringen, dass wir es aus Liebe tun. Ich lese dazu einen Vers aus Epheser, Kapitel 6. Und Paulus hat auch so einiges über Kindererziehung zu sagen. Und in seinen Briefen tut er das. Und gerade in Epheser Kapitel 6 spricht er einige Themen an. Ich habe so viele Sachen hier bei mir in der Bibel, dass ich dauernd verschlage. Und hier spricht er so die Familie an. Und ich werde die ersten drei Verse später lesen. Ich lese den Vers 4. Und hier heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich finde es sehr interessant, dass hier an die Väter die Rede ist, dass sie ihre Kinder nicht zu Weißglut bringen sollen. Sie sollen vorbildlich sein im Umgang mit den Kindern, sie nicht reizen, sie nicht irgendwie zum sie so stimulieren, dass sie böse sind. Sie sollen sie in den Ermahnungen Gottes führen. Erziehung ist nicht nur eine Sache der Mütter. Viele Väter haben das leider vergessen oder wissen das, nur tun es nicht wirklich, weil sie nach Feierabend so kaputt sind, weil sie vielleicht auch nicht rechtzeitig Feierabend machen. Aber es ist wichtig, dass das so ist. Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist einfach wichtig, dass wir das so tun. Und Eltern, eine andere Sache, die wichtig ist. Das erste ist, ihr seid Vorbilder. Nur als Vorbilder können wir Leute erziehen. Nur als Vorbilder können wir vorangehen. Wenn wir es selber nicht sind, können wir es nicht erwarten, dass die anderen das machen. Ich habe mal so einen Jüngerschaftskursus lange, lange Zeit zurückgemacht. Und da hat der Leiter dieses Kurses gesagt, macht das, was ich euch sage. Und der war vorne und hat dann gesagt, jetzt bitte auf den Kopf fassen. Und hat das selber so gemacht. Und jetzt bitte die Nase fassen. Und was weiß ich alles. Und dann sagt er auf einmal, und jetzt bitte an die Ohren fassen. Und wisst ihr, fast alle haben sich an die Nase gefasst, weil er es vorne vorgemacht hat. Deswegen so wichtig, Vorbilder sein. Das Zweite, das ist immer noch der erste Punkt. Der zweite Unterpunkt ist, lehrt eure Kinder. Lehrt eure Kinder in den Wegen des Herrn. Das Buch Sprüche wird dieses Thema immer wieder nochmal vorbringen. Ich brauche jetzt auch keine Angst zu haben, dass ich jetzt ausgiebig alles gesagt habe, weil das Thema wird noch wieder kommen. Ihr braucht da keine Angst zu haben, wenn ihr meint, ja, dieser Punkt wurde aber jetzt nicht angesprochen, weil die Sprüche sehr viel über Erziehung sprechen. Aber lehrt eure Kinder in den Wegen des Herrn. Was nutzt es, wenn ihr euren Kindern den Himmel hier auf Erden schafft und sie später in der Verdammnis landen? Lehrt sie in den Wegen des Herrn. Lehrt sie aus dem Wort Gottes. Vielleicht nehmt ihr euch Zeiten, wo jeden Tag ihr zusammen als Familie das Wort Gottes liest. Lehrt die Kinder, Gott anzubeten. Lehrt die Kinder, mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln. Tut es vor, aber lehrt sie das. Lehrt die Kinder die Weisheit Gottes. Wir haben letzten Sonntag so einiges über Weisheit gehört. Da hat Jörg aus dem ersten Korintherbrief einige, sogar glaube ich, 2 Kapitel fast gelesen, wo es um Weisheit Gottes geht. Die Kinder, die brauchen das. Sie müssen in der Weisheit Gottes erzogen werden. Und es ist einfach auch wichtig, dass ihr als Eltern das im Blick habt. Ich finde es so schön, dass wir so ein paar Beispiele haben. Ich spreche jetzt über Samuel, wie die Mutter von Samuel sich um ihn kümmerte. Er war sowieso ein erbetenes Kind. Und sie kümmerte sich um Samuel. Sie hat ihn vorbereitet auf die Zeit, wenn er weg ist von zu Hause. Und Samuel war einer der ganz großen Leiter in Israel. Weil die Mutter sehr für ihn gebetet hat. Nicht nur deswegen natürlich, auch Gott hat an ihm gewirkt. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil die Mutter so bedacht war, ihm zu helfen. Und dann Timotheus. Timotheus war ja einer der Nachfolger von Paulus. Jemand, der den Paulus überall mitnehmen konnte. Und er wusste, auf diesen Mann kann ich mich verlassen. Auf diesen Mann, da brauche ich keine Angst zu haben, wenn ich ihn auch irgendwo alleine lasse, wenn ich ihn irgendwo hinschicke. Er wird das Werk gut tun. Und zu ihm sagt er im zweiten Timotheusbrief, da sagt er im Vers 5, Kapitel 1, Vers 5, denn ich erinnere mich an den ungeheuerten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Die Mutter hatte Glauben. Und das hat Paulus gesehen. Und er hat gesagt, ich erinnere dich daran. In deiner Großmutter, in deiner Mutter, da war Glauben. Und sicher auch in dir. Erziehung ist Sache von Vater und Mutter. So, das war jetzt der erste Punkt an die Eltern. Und jetzt sollten alle Jüngeren von euch die ganze Stöpsel rausziehen aus den Ohren. Weil jetzt lesen wir hier, und ich werde jetzt auf die Verse 8 und 9 mehr eingehen, weil hier heißt es, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Also praktisch, damals hatte man so gerne Kränze getragen. Und Salomo sagt, sie sind so ein Kranz, eine Krone auf deinem Kopf und eine Kette. Also ein Schmuckstück sind sie für dich. Das ist nur so zur Erklärung. Es ist gut, und ich werde jetzt vielleicht mehr in die Richtung schauen, weil da viele jüngere Leute sitzen. Ich meine aber auch alle anderen und auch das vielleicht, was gerade auch dich anspricht. Es ist gut, auf die Eltern zu hören. Das sagt uns die Bibel immer wieder, dass es gut für uns ist. Dass es gut ist, wenn wir hören, was die Eltern uns sagen. Natürlich gibt es Eltern und natürlich versagen Eltern. Ich habe vorher gesagt, dass die Eltern Vorbilder sein sollen, dass sie lehren sollen. Und Eltern versagen auch dabei. Und keiner muss jetzt sagen, oh, für mich ist alle Hoffnung verloren gegangen, ich habe versagt. Mach es jetzt, wenn du neue Erkenntnis bekommen hast. Aber es ist gut, wenn die jüngere Generation hört, zuhört, was Gott sagt. Und das Interessante ist, Gott spricht nicht nur zu Eltern, hat sein Wort nicht nur an die Erwachsenen. Gottes Wort ist auch an Kinder. Und das ist jetzt ein Wort, das hier an die jüngere Generation gesprochen wird. Und vielleicht wusste Salomo, dass es so wichtig ist, dass die Kinder von jung an in den richtigen Wegen erzogen werden. Und deswegen sagt er hier, gehorche, horche auf das, was die Eltern dir sagen. Und zwar, ihr könnt so vieles von euren Eltern lernen. Ihr könnt von ihrem Wissen profitieren. Weißt du, deine Eltern kennen dich besser, als jemals ein anderer dich kennt. Sie haben schon deine Windeln gewechselt. Sie haben beobachtet, als du die ersten Schritte gemacht hast. Sie haben mit dir mitgelitten, wenn du mal gefallen bist und dir die Knie aufgekratzt hast. Die Eltern kennen dich so viel besser. Sie haben dich gefüttert, sie haben dich gekleidet. Sie waren mit dir. Sie haben dich begleitet. Und deswegen sind die Eltern auch das beste Potenzial, um Ratschläge zu geben. Wenn es hier heißt, gehorche, dann sind die Eltern die Besten, die dir einen Ratschlag geben können. Ich weiß, man mag gerne so Geheimnisse haben vor den Eltern, aber wenn es darauf ankommt, sind die Eltern die Besten, zu denen du gehen kannst, um einen Ratschlag zu bekommen. Weil sie haben das auch alles auch schon durchgemacht. Sie waren doch auch mal Kinder. Also meistens ist es so gewesen, es gibt, glaube ich, nicht sehr viele, die als Erwachsene geschaffen worden sind. Adam und Eva, ja. Aber die meisten anderen, glaube ich, nicht. Und sie können den Ratschlag geben und sie können dich am besten verstehen. Sie können dich motivieren. Sie können dich ermutigen. Das haben sie schon von Anfang an gemacht. Sie haben dich getröstet, wenn du mal geweint hast. Und sie können das dann auch tun, wenn ihr dann größer werdet. Und auch ich profitiere immer noch von meinen Eltern, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr selber die Starken sind. Aber wir profitieren von unseren Eltern. Wisst ihr, ihr werdet auch einmal da sein, wo eure Eltern im Augenblick sind. Wenn die Jahre fortschreiten und Gott euch Leben schenkt, wird ihr auch einmal den Status von Eltern haben. Deswegen lernt doch von euren Eltern, wie Erziehung geht, wie man am besten das tun kann. Ihr könnt von den Erfahrungen der Eltern profitieren. Sie haben so viele mehr Jahre Erfahrung, als du es hast. Gut, du sagst, ich bin schon 13, ich bin 14, 15. Ja, du hast 13, 14, 15 Jahre Erfahrung oder noch mehr. Aber deine Eltern haben 20, 25 Jahre mehr Erfahrung als du. Es ist einfach so. Natürlich, es gibt viele Sachen, vieles verändert sich. Und ja, in meiner Kindheitszeit gab es keine Handys, keine Smartphones. Da musste man selbst für ein Telefon anstehen. In Russland hatten wir überhaupt kein Telefon. Ja, und die Kinder wachsen schon mit diesen Sachen sehr früh auf. Ja, ihr habt vielleicht sogar mehr technisches Know-how als eure Eltern, weil ihr damit so aufwachst. Aber die Erfahrung deiner Eltern hast du nicht. Die kannst du nicht haben. Noch nicht. Deswegen gehorche. Sie haben Erfahrung. Sie können dir da vielleicht helfen in dieser, mit ihrer Erfahrung, damit du vielleicht Probleme vermeiden kannst, die sie selber durchgemacht haben. Ich weiß, wir möchten immer selber unsere Erfahrungen sammeln. Wir möchten selber auf die Schnauze fallen. Wir möchten selber gegen die Wand laufen und uns die Stirn kaputt schlagen. Wir sind solche Menschen, die wir gerne das so machen wollen. Aber es ist so profitabel, wenn man was von anderen lernen kann und sagt, okay, das kann ich vermeiden. In diese Pfütze muss ich nicht fallen. Meine Eltern haben das genug erlebt. Ich will das nicht unbedingt. Die Eltern können dir da mit ihrer Erfahrung helfen. Ihr könnt von der Weisheit eurer Eltern lernen. Eure Eltern sind eine Quelle von Weisheit. Und gerade wenn sie mit dem Herrn schon lange gehen, die haben Weisheit. Sie haben Durchblick. Sie sehen, wohin Sachen führen, weil sie mit dem Herrn gelernt haben. Ihr könnt es noch nicht als Kinder oder auch als Teenager haben, das, was eure Eltern aus dem Wort Gottes gelernt haben, aus der Nachfolge gelernt haben. Und deswegen, wenn eure Eltern zu euch etwas sagen, dann heißt es hier: Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Sie sprechen aus ihrer Weisheit heraus. Ich hoffe, wie gesagt, die Eltern müssen auch selber lernen. Aber ich hoffe, dass sie Weisheit gelernt haben, um sie euch mitzugeben in eurem Leben. Und dass ihr aus deren Weisheit schöpfen könnt. Dass ihr danach fragen könnt: Wie hast du das gemacht? Wie hast du es erfahren? Was war deine Erfahrung aus der Vergangenheit? Wir können so viel aus unserer vorherigen Generation lernen, weil sie Weisheit dort mitbringen. Und diese Weisheit, die kann man nicht einfach so schnell erlernen. Die ist auch nicht aus Büchern zu kriegen. Die ist aus der Nachfolge von Jesus und mit Jesus zu bekommen. Und da ist es gut zu hören, was ihre Erfahrung war, was sie aus ihrer Weisheit uns mitgeben. Und irgendwann, in einigen Jahren, wirst du die Ratschläge deiner Eltern zu schätzen wissen. Irgendwann wirst du sagen: Ja, es ist schön, dass meine Eltern mir das damals gesagt haben. Vielleicht denkst du jetzt: Oh, die haben doch immer diese komischen Meinungen. Aber irgendwann wirst du sagen: Es ist schön, dass sie mich so erzogen haben. Ich habe etwas gelernt, was ich vielleicht sonst nie gelernt hätte. Irgendwann wirst du das auf jeden Fall zu schätzen wissen. George Washington, der Gründer von United States, glaube ich, er sagte einmal: Der größte Lehrer, den ich je hatte, war meine Mutter. Schön. Auch Abraham Lincoln sagte etwas Ähnliches. Er sagte: Alles, was ich bin oder sein will, verdanke ich meiner Engelsmutter. Schön, dass Leute das dann so sagen können, im Rückblick ihres Lebens, dass sie Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern haben, weil sie sie gelehrt haben, weil sie sie nicht einfach tun ließen, was die Kinder tun wollten. Weil damit helfen Eltern ihren Kindern nicht, wenn sie einfach ihren Kindern erlauben, das zu tun, was sie tun möchten. Kinder werden oft verzogen, wenn sie alles tun dürfen, was sie wollen. Weil die Kinder wissen oft noch selber nicht, was gut für sie ist. Auch wenn sie meinen, dass sie es wissen. Und wenn sie auch dafür kämpfen. Aber was gut für sie ist, das wissen die Eltern sehr oft besser. Und gerade wenn es Eltern sind, die mit Jesus leben, die wissen das oft besser, was gut für sie ist. Man gibt nicht einem kleinen Kind ein Messer zum Spielen, nur weil es mit dem Messer spielen möchte. Es wird sich wahrscheinlich verletzen. Und so sollen doch die Eltern nicht mit Gewalt und, also wir haben schon in Epheser gelesen, nicht die Kinder zum Zorn reizen, mit den Kindern gut umgehen, aber auch da klare Grenzen setzen, wo es nötig ist. Es ist einfach wichtig. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Es ist eine Schönheit, den Eltern zuzuhören. Wenn die Eltern so erzählen aus der Vergangenheit, ist es schön zuzuhören. Oft sagt man, oh, ich habe es doch schon 20 Mal gehört. Aber es gibt dann Zeiten, wo das für euch einfach etwas Gutes wird. Es wird eine Krone, heißt es hier. Eine Krone, eine Halskette wird das für euch, wenn ihr euch dann erinnert, dass eure Eltern euch erzogen haben, in Weisheit erzogen haben. Also hier ist sind die ersten Verse dahingehend geschrieben, Kinder, horcht auf eure Eltern. Sie meinen es gut mit euch. Horcht auf eure Eltern, weil sie Erfahrung haben, weil sie Weisheit haben. Es wird euch gut tun, wenn ihr das tut. Es gibt ja so einige Bibelverse, die zu den Kindern sprechen. Und ich hatte vorhin gesagt, Epheser 6, ich lese den Vers 4. Jetzt lese ich mal die Verse 1 bis 3. Und hier heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Seht ihr, im Neuen Testament spricht Paulus auch darüber. Nicht nur der weise Salomon spricht darüber, auch Paulus spricht darüber. Ehrt eure Eltern. Horcht auf eure Eltern. Es ist gut für euch, wenn ihr das tut. Das war jetzt der Punkt 2. Und jetzt gehen wir zum Punkt 3. Und zwar heißt es dann hier ab Vers 10. Da heißt es, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund den Rechtschaffenen nachstellen, wir wollen sie wie der Sheol lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los wirf nur in unsere Mitte, ein Beutel soll uns allen sein. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen Blut zu vergießen. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ja auch ohne Absicht bestreut. Doch jene lauern auf ihr Blut und stellen ihrem Leben nach. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitz das Leben. Ich habe das schon als Kind gelernt. Also damals noch in der Luthersprache, mein Bube, wenn dich die bösen Kinder locken, so folge ihnen nicht. Damit fängt jetzt Salomon an und er sagt, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Worüber hier die Rede ist, ist ein Streben nach Mord, nach Blutvergießen. Aber es gibt so viel mehr, wo dieser Spruch doch so wichtig und wahr ist. Es gibt so viel Verführung in unserer Zeit. Und gerade für junge Leute in der Schule, da gibt es doch so viel Verlockungen. Da wird einem so vieles lecker, schmackhaft gemacht, was doch nicht so gut ist. Ich hörte von vielen, die ihre Drogensucht dort auf dem Schulhof angefangen haben. Da waren Leute, die gesagt haben, hier, probier's doch mal. Ey, das ist doch so schön, ey. Das macht doch Spaß. Und dann könnt ihr die Geschichten von Alex hören, die dann später folgen. Sucht, kein Geld da. Raub, Diebstahl, sich die Drogen zu beschaffen. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Diese Menschen, die dir sowas verkaufen, die tun es so, als ob sie die coolsten wären. Sie tun immer so, als ob sie die Besten sind, mit denen man Freundschaft haben sollte. Aber ihre Absicht ist dein Verderben. Ihre Absicht ist Sünde. Ihre Absicht ist, dich zu verführen. Und wie oft landen dann Kinder in einer Situation, die so schwierig für sie ist. Deswegen sagt hier Salomon, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Sag nein. Es ist nicht immer cool, mit denen abzuhängen, die solche komische Sachen drauf haben. Es ist oft cooler zu sagen, nein, das mache ich nicht. Was ihr so vorhabt, wohin ihr mich verführen wollt, das mache ich nicht. Ich bleibe lieber alleine, als mit euch abzuhängen und mein Leben ins Verderben zu führen. Diese ganze Geschichte, die endet damit, in der letzten Vers 19, da heißt es dann, so sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitz das Leben. Am Ende hast du gar nichts davon. Am Ende bist du der Zerstörte. Am Ende bist du der Kaputte. Und es gibt hier Eltern, die Drogenerfahrung gemacht haben. Es ist gut, wenn ihr mal mit solchen Menschen spricht, damit ihr nicht selber in diese Situation hineinkommt. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Das ist die erste Anweisung, die hier uns gegeben wird in dem Wort Gottes. Folge ihnen nicht. Sage Nein zu solchen Wegen. Es ist ein guter Rat für dich, Nein zu bestimmten Sachen zu sagen, weil es für dich einfach nicht gut ist. Es ist gut, gute Gefährten auf seinem Lebensweg zu suchen, auf Menschen zu hören, die einen auf den rechten Weg führen. Und ich freue mich, dass hier so viele junge Leute bei uns in der Gemeinde sind, so viele Kinder bei uns in der Gemeinde sind. Ihr habt hier gute Ratschläge, nicht nur von euren Eltern. Ich hoffe, dass sie euch gute Ratschläge geben. Aber ihr habt hier Kindergottesdienst, ihr habt hier Gottesdienste, ihr habt hier Teenie-Treffs, ihr habt hier Roots für die größeren Kinder. Ja, auch die größeren Kinder brauchen Ratschläge. Und glaub mir, auch größere Kinder können so viel Dummheit bauen. Wir brauchen alle immer wieder Unterweisung. Und dieses Wort hier ist für uns alle deswegen auch so wichtig, dass wir uns gute Gefährten suchen. Menschen, die uns ermutigen, mit denen wir gehen können, auf die wir uns verlassen können, bei denen wir wissen, die werden uns nicht zum Schlechten verführen. Natürlich müssen wir selber immer aufpassen. Wir können nicht blind Leuten vertrauen. Wir sind Menschen, wir sind alle Menschen und wir sind alle Sünder. Und wir alle machen Fehler. Und das muss ich mir eingestehen, das müssen wir uns alle eingestehen, dass wir auch Fehler machen können und andere unsere Fehler aufnehmen. Das kann passieren. Und doch hier in der Gemeinde kann ich meinen Brüdern, kann ich meinen Schwestern vertrauen. Hier weiß ich, dass sie gute Absichten haben. Sie möchten Jesus folgen. Und wir ermutigen uns gegenseitig, Jesus zu folgen, mit Jesus zu gehen, nicht Dummheiten zu machen, so wie es hier geschrieben ist, wenn Sünder euch locken zu Dummheit hin. Dass wir das Gute tun. Das heißt ja später in Vers 15, mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg. Mach das einfach nicht. Ihre Wege sind nicht gut, die dich verführen wollen. Ihre Wege sind nicht gut. Am Ende ist der Tod die Folge. Ihre Wege sind nicht gut. Es gibt gute Wege. Die Wege des Herrn. Die Wege mit dem Herrn. Und wir lesen hier so viel über die Sündhaftigkeit der Menschen. Es heißt, dass wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern. Und gerade jetzt ist es ja wieder so eine Zeit, wo das so oft passiert, wenn irgendwo ein Unfall auf der Straße ist, wie dann auf einmal die ganzen Handys gezogen werden, um Fotos zu machen, auf Blut lauern. Man möchte ja das aufnehmen. Ich finde das so schrecklich. Ich finde das so ekelhaft, wenn Menschen das tun, auf Blut lauern, wenn sie unbedingt das Sensationsfoto machen möchten von dem und dem Unfall. Ich möchte nicht dabei sein. Ich möchte weder derjenige sein, der Schaden erlitten hat beim Unfall, noch der sich damit berauscht. Lass uns nicht mit sowas berauschen. Und ja, in Indien habe ich das auch oft erlebt, wie dann die Menschen massen zusammenkommen und dann ja da die Toten einfach so offen liegen und sie dann anschauen und was weiß ich. Ich finde das nicht schön. Ich bleibe immer lieber in der Ferne. Es ist aber oft unvermeidbar. Und wir haben das auch in Indien so gesehen. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund den Rechtschaffenen nachstellen. Wir wollen sie wieder Sheol lebendig verschlingen. Und das geht letztendlich darum, Vers 13, allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Es geht nur darum, in diesem Fall, ich möchte etwas für mich erlangen. Ich lauere auf Blut, ich bringe Leute um das Gut dieser Menschen an mich zu reißen, mich damit zu bereichern. Das war anscheinend schon damals bei Salomo so, dass die Menschen so gehandelt haben, dass sie, aus waren dafür, Leute umzubringen, um an ihr Gut zu kommen, um sich selbst zu bereichern. Wisst ihr, der Reichtum Gottes, der ist viel größer als Reichtum von Menschen, um diesen Reichtum an sich zu reißen, an uns zu reichen. Das brauchen wir nicht. Wir haben Gott, wir haben Jesus, den Allerreichsten, den Allergrößten. Wir müssen nicht aus sein, um irgendwo einzubrechen, um Leute umzubringen, damit wir an ihr Reichtum kommen. Und wie viele Menschen werden gekennzeichnet? Bei mir wurde ein paar Mal eingebrochen. Wenn ich jetzt ins Haus komme, schaue ich immer wieder auf die Seite, wo eingebrochen worden ist, ob da wieder jemand eingestiegen ist. Es geht einem einfach nach, wenn solche bösen Sachen geschehen sind. Und das ist nicht Gottes Wille. Und es ist auf jeden Fall nicht Gottes Wille für euch junge Leute. Gott möchte euch reich machen mit himmlischen Reichtümern. Und die werdet ihr nicht in den Häusern anderer Menschen finden. Die sind nur bei Gott zu finden, in der Gemeinschaft mit ihm. Deswegen hier diese Ermutigung, dass wir nicht uns verführen lassen, mit anderen Menschen solche Sachen zu tun. Und oft, diese Menschen, die sowas machen, die sind ja selber nicht glücklich. Ich glaube nicht, dass jemand, der andere beraubt hat, sich so erfreut an dem Gut der anderen, dass sie sich jedes Mal darüber freuen, oh, ich freue mich so sehr, dass ich die und die Person umgebracht habe, dass ich jetzt dieses Gut hier habe in meinem Haus. Ich denke, dieses Gut wird dauernd zu ihnen sprechen. Blut, Blut, du hast Blut vergossen. Man wird niemals glücklich sein mit dem, was man von anderen genommen hat. Man wird niemals mit geklauten Gut glücklich sein. Ich weiß, als Junge mit 14, 15 Jahren, habe ich auch angefangen zu klauen. Das haben viele anderen gemacht. Ich war in Celle in einem Jugenddorf und da haben viele geklaut, haben viele gesoffen, getrunken, geraucht. Und ja, man wollte ja auch cool sein. Ich habe es auch dann ein paar Mal gemacht, bis mein Cousin erwischt wurde und er sagte, er hätte es von Peter gelernt. Und mein Vater sagte zu mir, weißt du, was du getan hast? War Sünde gegen Gott. Und das hat mich getroffen. Ich wusste es, dass es Sünde gegen Gott war. Später bin ich zu dem Laden gefahren und habe das alles bezahlt. Und noch mehr bezahlt, weil es mir wichtig war und ich nicht glücklich war, dass ich das in der Vergangenheit getan habe. Es ist wichtig, dass wir uns nicht mit bösen Sachen bereichern. Dass wir nicht Böses tun. Dass wir auf Gutes aus sind. Gutes zu lernen, Gutes zu tun. Das wird uns glücklich machen. Das andere wird uns nur Schuldgefühle das ganze Leben bringen. Und wir werden mit diesen Schuldgefühlen dann vor dem Herrn einmal stehen und ihm das bekennen müssen. Und werden vielleicht das Wort hören, geh hinaus von mir, ich kenne dich nicht. Lasst uns zum Guten reizen. Lasst uns gute Freunde suchen. Ihr jungen Leute, sucht euch gute Freunde. Freunde, die euch zu Jesus führen. Freunde, mit denen ihr auch teilen könnt, die euch ermutigen können zum Guten hin. Es gibt so viele Freunde, die euch zum Bösen ermutigen. Lasst euch zum Guten ermutigen. Lasst euch zu dem ermutigen, was gut vor Gott ist. Und ihr werdet ein glückliches Leben haben. Das sind so die Gedanken, die ich hier zu diesen Versen hatte. Und lasst uns wirklich uns auf Jesus immer wieder neu ausrichten. Wir sind oft so schwach. Die Eltern sind so schwach, so zu leben, dass sie immer Vorbilder sind. Wir müssen zum Kreuz. Immer wieder. Wir müssen zu Jesus. Wir müssen uns von ihm Ratschläge geben lassen. Wir müssen von ihm nehmen. Und ihr jungen Menschen, sucht Jesus. Jetzt schon, wo ihr jung seid, macht es klar vor Jesus, dass ihr ihm folgen wollt. Macht es klar und sagt, ich will jetzt nicht diese Dinge, die mir nichts bringen, jetzt mich da hineinziehen lassen. Ich möchte das Gute, das Beste. Und das Beste kriegt ihr beim Schöpfer, kriegt ihr bei Jesus, kriegt ihr bei Gott. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr so lebt. Lasst uns zusammen mit Jesus und für Jesus leben. Ich bete mit uns noch. Lieber Vater, danke von ganzem Herzen dafür, dass dein Wort zu uns redet und dass dein Wort auch erziehend zu uns redet. Und Herr, wenn wir diese Worte hier lesen, dann merken wir, wie schwach wir sind. Dann merken wir, dass wir deine Hilfe brauchen, dass wir auf dich angewiesen sind. Aber danke, dass du da bist, dass du uns nicht alleine lässt. Auch da, wo wir vielleicht es schwer haben im Leben, auch gerade wenn es mit der Erziehung, mit den Kindern schwer geht. O Jesus, hilf uns, dass wir immer wieder zu dir blicken, dass wir immer wieder in der Gemeinschaft mit dir leben, damit wir gute Vorbilder sind, damit wir Gutes lehren, damit wir vorangehen können, damit wir auch ja, die Familien umhegen und beschützen können. Jesus, wir bitten dich, dass du uns Gnade dazu gibst. Und ich bitte dich für die jungen Leute in unserer Gemeinde. Danke, dass du sie uns geschenkt hast. Danke, dass sie so wertvoll hier sind. Ich danke dir für die Teenie-Arbeit in unserer Gemeinde. Ich danke dir für die, die sich für die Teenies investieren. Oh Jesus, segne du sie und segne du unsere Teenies. Oh, schenke doch Gnade, dass sie bewahrt werden vor den bösen Wegen, von den bösen Menschen, die verführen wollen. Schenke du Bewahrung, schenke du Schutz und schenke doch, dass wir gemeinsam in dir weiter reifen, weiter wachsen. Und Herr, verherrliche du dich in unserer Mitte. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.